Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an Kreuzen quer durch Korea unter anderem über verschiedene Initiativen, um junge Menschen miteinander zu verkuppeln. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es zweimal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkoreas Machthaber trifft russischen Verteidigungsminister. Russland lädt nordkoreanisches Militär zu Feierlichkeiten zum Tag des Siegs im nächsten Jahr ein. Ukrainischer Premier bestätigt Erhalt von 100 Millionen Dollar Darlehen von Südkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich mit dem russischen Verteidigungsminister Andrei Belousov getroffen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet am Samstag, dass Kim am Freitag eine große Begrüßungsfeier für den russischen Verteidigungsminister veranstaltet habe. Der Nachrichtenagentur zufolge sagte Kim dabei, dass Nordkorea die territoriale Integrität Russlands unbeirrt unterstützen werde. Der von den USA und dem Westen den ukrainischen Behörden erlaubte Einsatz von Angriffswaffen stelle eine direkte militärische Einmischung in den russischen Gebietsstreit dar. Er befürwortete insbesondere den Start der ballistischen Rakete Oreshnik durch Russland als Reaktion auf den Einsatz der ATACMS-Rakete und des Marschflugkörpers Storm Shadow durch die Ukraine als entschlossene Aktion. Die Oreshnik-Rakete kann laut russischen Angaben mehrere nukleare Gefechtsköpfe tragen. Russland hat die nordkoreanischen Streitkräfte zu Feierlichkeiten zum Tag des Sieges im kommenden Jahr eingeladen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Samstag hat Minister Andrei Belousov die Einladung während eines Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ausgesprochen. Er habe die nordkoreanischen Streitkräfte zur Teilnahme an einer Militärparade eingeladen. Russland gedenkt jedes Jahr am 9. Mai des Siegs der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945 und hält Feierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau ab. Russland hat zum 80. Tag des Sieges im nächsten Jahr eine besonders groß angelegte Zeremonie angekündigt. Nordkorea hat laut einem Medienbericht Russland mit 100 Artilleriesystemen beliefert. Das schrieb das Wirtschaftsmagazin Forbes am Samstag unter Berufung auf Andrei Kovalenko, den Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine. Dem Bericht zufolge wurden unter anderem Mehrfachraketenwerfer vom Typ M1991 und Panzerhaubitzen vom Typ M1989 geliefert. Sollten die Waffensysteme von russischen Truppen eingesetzt werden, könnten ukrainische Schützengräben getroffen und ukrainische Haubitzen und Raketenwerfer unter Beschuss genommen werden, hieß es weiter. Die im Westen Russlands stationierten nordkoreanischen Soldaten sind nach ukrainischen Angaben im Kampf gefallen oder verwundet worden. Das sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag in einem Interview. Angaben zur Zahl der nordkoreanischen Opfer wurden nicht gemacht. Künftig würden noch mehr nordkoreanische Soldaten an vorderster Front eingesetzt, sagte Zelensky und bat um Unterstützung, damit sein Land in die NATO aufgenommen werden kann. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal hat bestätigt, dass sein Land von der südkoreanischen Regierung ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen Dollar erhalten hat. Schmyhal schrieb am Freitag in seinem Telegram-Konto, dies sei die erste Budgethilfe der koreanischen Partner zur Unterstützung des sozialen Sektors. Die Ukraine und Südkorea hätten Anfang des Jahres ein Abkommen unterzeichnet, mit dem der Ukraine bis zu 2,1 Milliarden Dollar an Finanzmitteln bereitgestellt werden können, hieß es weiter. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen Zinssatz von 1% pro Jahr. Die Gnadenfrist beträgt 5 Jahre. Ein Abkommen zur Festlegung der Höhe der südkoreanischen Zahlungen für die US-Truppenpräsenz in Korea im Zeitraum 2026 bis 2030 ist offiziell in Kraft getreten. Laut dem südkoreanischen Außenministerium trat das 12. Special Measures Agreement SMA zwischen Südkorea und den USA am Freitag in Kraft. Beide Länder hätten am Donnerstag über offizielle diplomatische Schreiben einander mitgeteilt, dass ihre inländischen Verfahren für das Inkrafttreten abgeschlossen seien. Ein Ministeriumsbeamter äußerte die Erwartung, dass das Abkommen stabile Bedingungen für die Stationierung von US-Truppen in Korea schaffen und zur Stärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft und des bilateralen Bündnisses beitragen werde. Nach dem Übereinkommen steigt Südkoreas Kostenanteil im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 8,3% auf rund 1,52 Billionen Won oder 1,08 Milliarden Dollar. Anschließend soll der Betrag bis 2030 jährlich an die Inflation angepasst werden. Die Demokratische Partei DP hat am Freitag im Parlamentarischen Sonderausschuss für Budget und Bilanzen einen Haushaltsplan mit Kürzungen im Alleingang beschlossen. Erstmals in der Geschichte des Landes wurden verglichen mit dem Haushaltsentwurf der Regierung Kürzungen in einzelnen Bereichen und keine Aufstockungen vorgenommen. Begründet wurde dies von der führenden Oppositionspartei damit, dass der Regierungsentwurf automatisch ins Plenum eingebracht würde, wenn bis zum 30. November dem Arbeitsende des Sonderausschusses keine Einigung gelingt. Daher habe sie sich auf Kürzungen konzentriert, die keine Zustimmung der Regierung erforderten. Im nun gebilligten Haushaltsplan betragen die Gesamtausgaben 673,3 Billionen Won, rund 480 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Regierungsentwurf sind dies 4,1 Billionen Won oder 2,9 Milliarden Dollar weniger. Südkoreas Exporte haben im November ein Plus von 1,4% verzeichnet und stiegen damit den 14. Monat in Folge. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab am Sonntag bekannt, dass das Exportvolumen im November 56,3 Milliarden Dollar betrug. Die Halbleiterexporte legten um mehr als 30% im Vorjahresvergleich auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Dies bedeutet einen neuen November-Rekord. Der Automobilsektor verzeichnet hingegen einen Rückgang der Ausfuhren um 13,6% auf 5,6 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren nach China und in die USA gingen ebenfalls zurück, und zwar um 0,6 und 5,1%. Die Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen im südkoreanischen Pusan sind ohne Einigung zu Ende gegangen. Bei der letzten Plenarsitzung der 5. Verhandlungsrunde am Sonntag erklärte der Vorsitzende des zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses über Plastikverschmutzung, Luis Vallas Valdivieso, es werde mehr Zeit benötigt, um noch wenige verbliebene Streitfragen effektiv zu klären. Es sei ermutigend, dass zu einigen Texten eine Einigung erzielt worden sei. Man müsse jedoch auch einräumen, dass einige wenige Streitpunkte einen vollständigen Konsens noch verhindern würden, fuhr er fort. Zu den Streitpunkten, über die keine Einigung gelang, zählten die Regulierung der Kunststoffproduktion, Verbote schädlicher Kunststoffe und Chemikalien sowie die Finanzierung für die Umsetzung des Abkommens. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie es war einmal die Geschichte vom Tigerbruder. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Mondnacht von Itaejon vor. Am Mittwoch ist in Schritte zur Wiedervereinigung die Diplomatie auf der koreanischen Halbinsel während Trumps zweiter Amtszeit das Thema. Am Donnerstag stellen wir in Musik verbindet Lieder über Jäger vor. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nahe Teil 1 unserer Sonderreihe zum Jahresende aus Korea in die Welt. Am Samstag und Sonntag haben wir unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik im Programm. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ah heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Angesichts der Wirtschaftsrezession, Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und hohen Wohnungspreisen entscheiden sich immer mehr junge Menschen in Korea, auf Heiraten und Kinderkriegen zu verzichten. Unter der älteren Generation verbreitet sich daher die Sorge, dass die koreanische Bevölkerung immer weiter schrumpft und eines Tages verschwinden könnte. Vertreter von Kommunen, religiösen Gruppen und sogar Bewohner von Apartmentanlagen haben daher die Ärmel hochgekrempelt. Sie organisieren Veranstaltungen, um Partnerschaften zwischen jungen Frauen und Männern zu vermitteln. Mehr dazu im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es um Kontroversen um die korrekte Transkription von koreanischen geografischen Namen in eine Fremdsprache. Und zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Hee-soo. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Yoon Hyun-sang singt Always Be With You.
Gone.
Angesichts der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher Veränderungen verbreitet sich der Trend, dass junge Menschen in Korea auf Beziehungen, Heirat und Kinderwunsch verzichten. Infolgedessen haben sich nicht nur die Kommunen und religiösen Gruppen, sondern sogar Vertreter von Wohnanlagen dazu entschlossen, als Vermittler für junge Männer und Frauen tätig zu sein. Die Stadt Seoul veranstaltete am 23. November das Event Sehnsucht auf dem Hanfluss, bei dem Paare ein Date auf einem Schiff auf dem Hanfluss genießen konnten. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg. Für die 100 verfügbaren Plätze wurden insgesamt 3.286 Anmeldungen entgegengenommen. Die Stadt Seoul hatte direkt die Bewohnermeldebescheinigung, Arbeitsnachweise und Strafregister der Teilnehmer überprüft, was als ein Grund für die Beliebtheit des Events galt, da so sichere Begegnungen ermöglicht wurden. Die Stadt gab bekannt, dass unter den 100 Teilnehmern insgesamt 27 Paare hervorgegangen sind. Dies ist eine Matching Rate von 54%. Es gab viele Bewerber aus typischen Frauenberufen wie Grundschullehrerinnen und Krankenschwestern. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele, die in den Bereichen IT, Feuerwehr und Polizei beschäftigt sind, in denen Männer deutlich in der Überzahl sind. Die Teilnehmer genossen am Veranstaltungstag Programme wie Beziehungscoaching, eine Schifffahrt auf dem Hanfluss, Freizeitspiele, 1:1-Gespräch und Cocktaildates. Danach trugen sie ihre Favoriten auf einer Liste von 1 bis 3 in der Reihenfolge ihrer Präferenzen ein. Laut der Stadt Seoul war die hohe Zufriedenheit mit der Veranstaltung auf das abwechslungsreiche Programm zurückzuführen. In einer Umfrage nach der Veranstaltung gaben 84% der Teilnehmer an, mit dem Programm und dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden gewesen zu sein. Die Stadt Seoul informierte nur die gematchten Paare am nächsten Morgen über das Ergebnis. Neben Seoul veranstalten auch viele andere Kommunen im ganzen Land Events, die unverheiratete Männer und Frauen zusammenbringen, um die demografische Krise zu überwinden. Beispiele sind Solomon's Choice in Songnam, Go-Go, Treffen und Heiraten Meeting in Daegu, Solo Ending in Gwangyang und Ich bin ein Solo aus Gimhae in Gimhae. Einige Kommunen haben auch versprochen, zusätzliche Unterstützung für Paare anzubieten, die sich bei diesen Veranstaltungen kennenlernen und später heiraten. Die Sozialfürsorgestiftung des buddhistischen Chogyejung-Ordens veranstaltet ebenfalls das Event »Ich gehe in den Tempel«, bei dem Tempels Day und Gruppentreffen kombiniert werden. In diesem Jahr fand das Programm bereits 4-mal statt. Bei der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung »Ich gehe in den Tempel Paegyangsa« haben sich 7 Paare gefunden, zumindest war die Sympathie auf beiden Seiten so groß, dass es weitere Treffen gab. In letzter Zeit schließen sich auch Nachbarschaftsgruppen innerhalb von Apartmentanlagen zusammen, um Treffen zwischen Männern und Frauen zu arrangieren. Ein bekanntes Beispiel ist die One Valley Heiratsvermittlung. Diese Gruppe wurde von den Bewohnern des gleichnamigen Wohnkomplexes im Seouler Bezirk Seocho gegründet, um Partnerschaften zu vermitteln. Der Vorsitzende der One Valley Heiratsvermittlung, ein 68-jähriger Herr I, erklärte gegenüber Yonhap News, es gehe nicht darum, viele Menschen kennenzulernen, sondern nur eine Person, die man heiraten möchte, aber das sei wirklich schwer. Er habe seinen Kindern die Gelegenheit geben wollen, einen passenden Partner zu finden. Die Mitglieder der One Valley Heiratsvermittlung zählen insgesamt 350 Personen. Alle Mitglieder gehören zur Elterngeneration, während die Kinder, die an dem Treffen teilnehmen, auf etwa 400 oder mehr geschätzt werden. Die Jahrgänge der Kinder reichen von 1977 bis 2002. Im Gegensatz zu Heiratsvermittlungsagenturen, bei denen ein einmaliges Treffen mehrere Millionen Won kosten kann, organisiert die One Valley Heiratsvermittlung Treffen zwischen den Bewohnern derselben Wohnanlage. Dadurch wird das Vertrauen gestärkt und die Kosten sind niedrig. One Valley Heiratsvermittlung organisiert regelmäßig Treffen für die jüngere Generation und führt auch eigene 1:1-Begegnungen durch. Bis heute haben bereits 2 Paare ein Hochzeitsdatum festgelegt. Die Meinungen darüber, dass die ältere Generation die Initiative in der Heiratsvermittlung übernimmt, gehen auseinander. Professor Koo Jung-wook, Soziologe an der Songyungwan-Universität, sagte, dass die Mehrheit der Bevölkerung die existenzielle Sorge habe, dass die koreanische Bevölkerung verschwinden könnte. Im Hinblick auf die Überwindung der nationalen Krise müssten wir daher entschlossen handeln. Im Gegensatz dazu sagte Professor Choi Hang-sop, Soziologe an der Kungmin-Universität, anstatt die Heiratsvorstellungen der jungen Generation zu ändern, sollte eine Politik verfolgt werden, die diese Vorstellung respektiert. Junge Menschen treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage wirtschaftlicher und sozialer Umstände. Wenn ihnen trotzdem weithin althergebrachte Normen aufgezwungen werden, würde sich nichts ändern. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Das Taekwondo-Wunderkind Byeon Se-young hat bei der Pumse-Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewonnen. Byeon erreichte bei dem Turnier in Hongkong den ersten Platz in der Freestyle-Kategorie für Männer unter 17 Jahren. Mit 9,54 Punkten setzte sich der Südkoreaner gegen den Kanadier Zhang Gai-shin und den Chinesen Wang Yuxin durch.
Byeon Se-young zeigte beeindruckende akrobatische Fähigkeiten und beherrschte perfekt die fünf wichtigsten Freestyle-Techniken, den gesprungenen Sidekick, die hohen fortlaufenden Tritte, den Drehtritt, den Kampftritt und den akrobatischen Kick. Besonders beeindruckend war der letzte Teil seiner Darbietung, bei dem er sich auf 3 Meter Höhe in die Luft katapultierte, 8 aufeinanderfolgende Tritte ausführte und schließlich perfekt landete, was ihm großes Lob von den Kampfrichtern einbrachte.
Insgesamt holte die südkoreanische Mannschaft gestern 5 Goldmedaillen und 2 Silbermedaillen und setzte sich an die Spitze der Gesamtwertung. Im Teamwettbewerb der Frauen unter 30 Jahren holten Choi Ye-in, Park Se-won und Han Da-yeon die Goldmedaille. Kim Sang-woo bei den Männern unter 30 Jahren, Ihana bei den Frauen unter 40 Jahren und Kim Song-hee bei den Männern unter 60 Jahren erreichten ebenfalls den ersten Platz. Hong Tae-mi holte im Freestyle der Frauen unter 17 Jahren die Silbermedaille, auch Pan Eun-na gewann bei den Frauen unter 50 Jahren Silber. Nun zur nächsten Meldung. Die südkoreanische Tischtennismannschaft hat bei der Jugend-WM erstmals im Teamwettbewerb gewonnen.
Vertreter des Tischtennisverbands sowie Familienangehörige gratulierten gestern bei der Rückkehr des Nachwuchses. Die U19-Mädchen hatten bei dem Turnier im schwedischen Helsingborg im Finale gegen Taiwan mit 3:1 gewonnen und Südkorea den ersten Titel in einem Teamwettbewerb beschert. Die Goldmedaille im Teamwettbewerb war die erste seit dem Start dieses Wettbewerbs im Jahr 2003. Es ist zudem einschließlich eines Erwachsenenturniers der erste Teamsieg seit 33 Jahren, nachdem das Vereinigte Korea-Team 1991 bei den Weltmeisterschaften in Chiba den Titel im Frauenteamwettbewerb gewonnen hatte.
Park Ga-hyun, eine der Hauptstützen des U19-Frauennationalteams, gewann allein 2 Spiele und führte das Team damit zum Sieg. Auch Yu Ye-rin verbuchte 2 Siege im Halbfinale gegen China und trug maßgeblich zum Erfolg bei.
Das Duo Oh Jun-song und Park Ga-hyun gewann im U19-Mixed-Doppel die Silbermedaille. Das Team Lee Seung-soo und Choi So-yeon holte ebenfalls Silber im U15-Mixed-Doppel. Außerdem sicherten sich Choi So-yeon und Ho Ye-rim im U15-Damen-Doppel die Silbermedaille, während Kim Ga-on zusammen mit dem japanischen Spieler Yoshiyama Kazuki ein Korea-Japan-Duo bildete und mit ihm im U19-Männerdoppel eine Silbermedaille gewann. Korea holte insgesamt 8 Medaillen, und zwar eine Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen.
Und hier die letzte Meldung für heute. Kim Sang-yeom und Lee Sang-woo haben bei der Eröffnungsrunde der FAS Snowboard-Weltcup-Saison 2024-25 jeweils die Silber- und Bronzemedaille gewonnen.
Kim Sang-yeom erreichte bei dem Wettbewerb in der Inneren Mongolei im Parallelriesenslalom der Männer den 2. Platz hinter Edwin Corati aus Italien. Lee Sang-ho, der Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang, gewann im kleinen Finale gegen den Chinesen Bie mit 0,71 Sekunden Vorsprung und sicherte sich die Bronzemedaille.
Im Snowboard Alpin werden die Zeiten in zwei Qualifikationsrunden gemessen, wobei die besten 16 in die Endrunde kommen. In der Endrunde treten jeweils zwei Läufe gegeneinander an und derjenige, der als erster die Ziellinie überquert, gewinnt. Kim Sang-yeom, der sich als sechster von 56 Teilnehmern qualifizierte, gewann sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinale und besiegte im Halbfinale Landsmann Lee Sang-ho. Lee Sang-ho, der als siebter in die 16er Runde vorstieß, konnte das Halbfinale gegen Kim Sang-yeom nicht beenden. Im Finale gegen Korati konnte Kim Sang-yeom ebenfalls nicht ins Ziel kommen, durfte sich aber am Ende über den Gewinn der Silbermedaille freuen. Es ist das erste Mal, dass Kim Sang-yeom eine Medaille beim FAS-Weltcup gewonnen hat.
Im Wettbewerb der Damen belegte Chong Hae-rim den vierten Platz. In der Qualifikation mit 43 Teilnehmerinnen belegte sie den 11. Platz. Im Viertelfinale besiegte die Südkoreanerin die Weltmeisterin von 2015, Claudia Riegler, und zog ins Halbfinale ein. Leider konnte sie das Finale nicht erreichen. Im Rennen um den 3. Platz traf sie auf Miki Tsubaki aus Japan und verlor mit nur 0,48 Sekunden Rückstand. Das beste Ergebnis von Chong Hae-rim bei einem Weltcup-Wettbewerb war die Bronzemedaille, die sie zusammen mit Lee Sang-ho im Januar 2022 bei einem gemischten Wettbewerb in Österreich gewann.
Der Titel bei den Damen ging an Ester Ledecká aus Tschechien, die die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking gewonnen hatte. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Eine Ankündigung der Stadt Seoul über die englische Transkription des Han-Flusses sorgt nach 10 Tagen immer noch für Kontroversen. Die Stadt Seoul gab am 29. November bekannt, dass die englische Verschriftlichung von Hangang, also Han-Fluss, Hangang River sei und bat darum, den korrekten Namen zu gebrauchen. Kürzlich erklärte jedoch die englische Zeitung Korea Chungang Daily, dass sie diese Anweisung der Stadt nicht befolgen werde, da diese ihrer Meinung nach nicht mit der Realität übereinstimme. Der Redakteur Tim Bulle schrieb in einer Kolumne, dass Hangang River wörtlich übersetzt Hangangang, also Han-Fluss, Fluss bedeuten würde und er noch nie gehört habe, dass der Han-Fluss im Englischen als Hangang River bezeichnet werde. Er argumentierte, dass dies bedeute, dass das koreanische Wort Gang, also Fluss, nicht wichtig sei und dass die Bedeutung des koreanischen Begriffs völlig ignoriert und unnötige englische Wörter hinzugefügt würden. Die Stadt Seoul verwies als Grundlage für die Schreibweise auf die Richtlinien für die Übersetzung und Schreibweise von Fremdsprachen für öffentliche Begriffe, die vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus im Jahr 2020 verabschiedet wurden. Demnach sollen geografische Namen vollständig in ihrer koreanischen Form in romanisierten Buchstaben geschrieben werden und anschließend sollen ihre Eigenschaften auf Englisch angegeben werden. Die Richtlinien sind nationaler Standard. Zum Beispiel wird der Berg Hala schriftlich als Hala-san Mountain und der Berg Sorak als Sorak-san Mountain dargestellt. Laut der Erklärung der Regierung diene diese Schreibweise nicht nur dazu, Ausländern die Begriffe verständlicher zu machen, die nicht wissen, dass Gang für River und San für Mountain steht. Es sollen damit auch die traditionellen geografischen Namen Koreas bekannter gemacht werden. Ein Beamter des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus erklärte, die Nachfrage von Ausländern, die die koreanische Sprache lernen möchten, wachse immer mehr. Zum Beispiel wurden die Wörter Onni und Opa ohne Erklärung an sich ins Oxford English Dictionary aufgenommen. Die Richtlinien zur Transkription von geografischen Namen zielten darauf ab, sowohl koreanische geografische Namen bekannt zu machen, als auch den Komfort der Ausländer zu berücksichtigen. Tokdo wird jedoch ausnahmsweise Tokdo geschrieben, da vor der Einführung der Richtlinien beschlossen wurde, den Namen aufgrund des Gebietsstreits mit Japan zu vereinheitlichen. Man könnte auch argumentieren, dass es eigentlich Dr. Island heißen müsste, wobei Do für Insel steht. Allerdings nennen die meisten führenden englischen Medien in Südkorea den Han-Fluss Han River und den Hala-Berg Mount Hala und lassen dabei die koreanische Bezeichnung für Fluss und Berg weg, da es grammatikalisch unnatürlich wirke und die Wörter unnötig verlängert würden. Ein Journalist einer englischen Zeitung erklärte, dass seine Zeitung den von der Nachrichtenagentur AP herausgegebenen internen Schreibregeln folge. In diesen stehe, dass man denselben Begriff nicht doppelt verwenden solle. Im Falle des Han-Flusses wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Han River bereits weit verbreitet sei, insbesondere durch den Ausdruck Miracle on the Han River für das Wunder am Han-Fluss. Daher klinge Hangang River für viele fremd und unnatürlich. Im Gegensatz dazu äußerten Dolmetscher die Meinung, dass die staatlichen Transkriptionsrichtlinien zu begrüßen seien. Ein erfahrener Tourismusdolmetscher Yi sagte, dass alle Koreaner den Han-Fluss Hangang nennen. Wenn man Han River sage, könne ein Ausländer denken, es sei ein anderer Fluss und nicht der Han-Fluss. Ein Mitarbeiter der koreanischen Vereinigung der Tourismusdolmetscher erklärte, letztlich sei es wichtig, dass die Bedeutung klar werde. Wenn man auch die Namen und Merkmale von Orten wie Namsan oder Soraksan erklärt, werde schnell verstanden. Es gäbe also keinen Grund, das als falsch zu betrachten. In wissenschaftlichen Kreisen gehen die Meinungen auseinander. Ein Professor der Übersetzungs- und Dolmetscherschule einer Universität nahe Seoul sagte, linguistisch korrekt wäre die Schreibweise Han River. Aber funktional gesehen sei Hangang River die benutzerfreundlichere Variante. Ein anderer Professor für Übersetzungswissenschaft betonte, dass die Konsistenz der staatlichen Richtlinien wichtig sei. Es wäre wünschenswert, dass die korrekte Schreibweise nicht ständig geändert werde.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Kinderliederecke. Es meldet sich wieder Kimisu am Mikrofon. Es ist Winter und wenn wir an für diese Jahreszeit typische Kinderlieder denken, fallen uns als erstes Weihnachtslieder ein. Heute möchte ich Ihr Repertoire aber um ein besonderes Lied erweitern, das in Korea ein echter Klassiker ist. Geolnamu, der Winterbaum. Es wird schon seit mehr als 60 Jahren im Musikunterricht an Grundschulen gesungen. Das Lied entstand 1957, basierend auf einem Gedicht von Lee Won-soo. Die Melodie stammt von Jung Se-mun, einem der bekanntesten Kinderliedkomponisten und Musikpädagogen. Als er das Lied schrieb, ließ er sich von stillen Helden des Alltags inspirieren, wie Lehrern, die trotz aller Widrigkeiten ihrer Berufung treu bleiben. Später erzählte Jung, dass er im Winterbaum sein eigenes Spiegelbild als guter Pädagoge sah, ehrlich, geduldig und standhaft. Jung Se-mun, geboren im Jahr 1923 in der heute nordkoreanischen Hwanghae-Provinz, prägte mit über 200 Liedern die koreanische Kinderliedkultur, leidenschaftlich wie auch nachhaltig. Bekannt sind darunter Orini Haengjin-guk, Kindermarsch, Eungusseul, Silberperlen und Mugunghwa. Im Bundang Zentralpark in der Stadt Songnam, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte, erinnert ein Denkmal an der Winterbaum. Auf der Gedenktafel sind sein Lebenslauf und die Noten des Liedes eingraviert. Auch Lee Won-soo, der Dichter hinter den Versen von der Winterbaum, hinterließ tiefe Spuren. Bereits mit 16 Jahren reihte er sich mit seinem Gedicht Gohyang-ae Bom, der Frühling der Heimat, in der Kinderzeitschrift Orini unter die jungen Literaten ein. Auch dieses Gedicht, vertont von Komponist Hong Nam-pa, ist bis heute eines der beliebtesten Lieder in Korea. Bis zu seinem Tod im Jahr 1981 schrieb Lee zahlreiche Gedichte, Essays und Kinderbücher. In seiner Heimatstadt Yangsan in der Jüdgyongsang-Provinz wird derzeit ihm zu Ehren ein Gedenkpark errichtet. Der Park, benannt nach seinem bekanntesten Werk Frühling der Heimat, soll als Oase der Ruhe und Bildung gestaltet werden, mit Themenbereichen wie einem Refugium der Reflexion, mit Aprikosenbäumen, die an Istverse im Frühling der Heimat erinnern. Nun schauen wir uns das Lied Winterbaum mal genauer an. Auf den ersten Blick wirkt der Winterbaum, wie er hier besungen wird, vielleicht etwas kahl und verlassen. Doch er ruht nicht wirklich. Unter der Schneedecke sammelt er nämlich Kraft für den kommenden Frühling. Er lauscht den Geschichten des Windes, sinnt den vergangenen Tagen nach und hält tapfer durch. Seine Geduld und innere Stärke machen ihn zu einem Symbol für Hoffnung und Resilienz. So erinnert uns das Lied daran, dass nach jedem kalten Winter ein blühender Frühling folgt, dass es nach jeder Krise wieder bergauf geht. Ich stelle Ihnen den Text vor. Baum, o Baum, Winterbaum, allein im Schatten bedeckt mich Schnee, niemand besucht dich im frostigen Winter, pfeifst du nur mit dem Wind ein Lied. Und nun hören wir der Winterbaum, getextet von Iwon Su, komponiert von Chong Se-mun, Kim Da-young singt.
Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Aus dem Familiendrama All About My Mom ist der folgende Dialog unser Stoff der Woche.
해줘. 점 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
Hyungkyu will seine Sekretärin Haeju heiraten, doch seine Mutter Sanuk ist dagegen. Haeju kann Sanuks Gründe nachvollziehen und entscheidet, sich von Hyungkyu zu trennen und ihre Stelle in seiner Anwaltsfirma aufzugeben. In dieser Szene teilt Haejus Mutter Sanuk von dieser Entscheidung ihrer Tochter mit. 우리 Haeju, 좀 있으면 직장 옮길 거야. Noch einmal. 우리 Haeju, 좀 있으면 직장 옮길 거야. Auf Deutsch, Haeju wird in Kürze ihren Arbeitsplatz wechseln. Da Hejus Mutter und Sanuk schon lange befreundet sind, duzen sie sich. Hejus Mutter möchte Sanuk wissen lassen, dass ihre Tochter keine Absicht hat, die Beziehung mit Hyungyu weiterzuführen. Dass Sanuk also etwas Geduld haben sollte, macht sie deutlich mit den Worten 그러니까 그때까지만 참아줘. Noch einmal. 그러니까 그때까지만 참아줘. Auf Deutsch, also sei bis dahin nachsichtig. Hören Sie sich noch einmal die ganze Szene an.
우리 혜주, 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마, 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
Doch auch Sanuk fällt es schwer, hart gegenüber Hejo zu sein. Sie möchte bloß verhindern, dass sie und ihr Sohn heiraten und hat auch nie darauf bestanden, dass sie dafür auf ihren Job verzichten sollte. So erwidert Sanuk zunächst,
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어?
Noch einmal.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어?
Auf Deutsch, hey, habe ich etwa gesagt, dass sie ihren Arbeitsplatz wechseln soll? Sie fügt gleich darauf nachdrücklich hinzu,
그러지 마.
Ich wiederhole,
그러지 마.
Für tu das nicht. So unbarmherzig und verständnislos will Sanuk nämlich auch nicht sein und sagt deshalb noch,
안 그래도 돼.
Noch einmal,
안 그래도 돼.
Auf Deutsch, das muss nicht sein. Diese Antwort reizt Hejus Mutter nur noch mehr, da Sanuk der Grund dafür ist, dass ihre Tochter ihr Liebesglück und dazu noch ihren Arbeitsplatz aufgeben muss. So äußert sie daraufhin in Richtung Sanuk schnippisch,
병 주고 약 주니?
Ich wiederhole,
병 주고 약 주니?
Auf Deutsch, jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast? Das ist unser Ausdruck der Woche, den wir uns in den kommenden Folgen noch näher anschauen werden. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal das ganze Gespräch von vorne an.
우리 혜주, 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
그 Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
War einmal. Der Tigerbruder. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte tief in den Bergen ein Junge namens San. Sein Vater war noch vor Sans Geburt gestorben, und so lebte der Junge nun allein bei seiner Mutter und half ihr tüchtig bei der Arbeit. »Mein Junge, du musst müde sein, du hast ja den ganzen Tag gearbeitet und Feuerholz gehackt«, sagte die Mutter und machte sich Sorgen, weil der Junge kaum mit anderen Kindern spielen konnte. Doch San meinte, »Keine Sorge, Mutter, ich arbeite gern in den Bergen. Die Luft ist frisch, und wenn ich hungrig bin, kann ich Beeren pflücken. Du musst erschöpft sein von der Hausarbeit. Komm, ich massiere dir ein wenig die Schultern.« Sie waren arm, aber sie sorgten sich umeinander und lebten ein glückliches Leben. Mutter, ich gehe wieder Holz hacken, sagte San. Gut, mein Junge, aber geh nicht zu tief in den Wald. Ich möchte nicht, dass du einem Tiger begegnest, sagte die Mutter. Ja, ja, mach dir keine Sorgen, Mutter, sagte San und machte sich wie jeden Morgen früh auf in den Wald. Doch an diesem Tag geriet er besonders tief in den Wald hinein. Oh, wie schön es hier doch ist, dachte er sich. Und es gibt so viel gutes Holz, das ich der Mutter bringen kann. So schlug er das Holz, lug es auf seinen Tragerahmen und wollte nach Hause zurückkehren. Doch was war das? Da tauchte vor ihm ein gewaltiger, furchterregender Tiger auf. Oh weh, hätte ich doch nur auf die Mutter gehört, dachte sich San. Welch ein glücklicher Zufall, rief der Tiger, wo ich doch gerade solchen Hunger habe. Du kommst mir gerade recht. Was soll ich nur tun? Fragte sich San. Mutter hat gesagt, wenn ich nur einen klaren Verstand behalte, kann ich dem Tiger entkommen. San überlegte kurz und fiel dann vor dem Tiger auf die Knie. Oh, großer Bruder! Endlich habe ich dich gefunden. Bitte nimm meine ehrfürchtige Begrüßung entgegen, rief er. Der Tiger war verwirrt. Wieso nannte der Junge ihn seinen Bruder? Was soll das heißen? Was meinst du damit? Fragte der Tiger. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, großer Bruder. Ich bin San, dein kleiner Bruder, sagte der Junge. Du bist ein Mensch. Wie kannst du mein Bruder sein? San versuchte nicht vor Angst zu zittern, als er seine Geschichte begann. Meine Mutter hat mir alles über dich erzählt. Sie sagte, ich hätte einen Zwillingsbruder.
Soll das heißen, wir sind Zwillingsbrüder?
Ja, unsere Mutter hat es geheim gehalten, damit niemand erfahre, dass sie einen Tiger zur Welt gebracht hat. Der Tiger hörte nun aufmerksam zu. Und allmählich begann er, die Geschichte zu glauben.
Sie hat mich also heimlich aufgezogen? Aber wieso bin ich dann hier in den Bergen?
Ja, also, es war nämlich so, dass du als kleines Kind eine sehr laute Stimme hattest. Ohrenbetäubend laut.
Ohrenbetäubend laut?
Ja, und die Nachbarn sagten oft, sie hätten das Brüllen eines Tigers gehört und Mutter hatte Angst, dass sie kommen und dir etwas antun könnten.
Und was geschah dann?
Fragte der Tiger und rückte gespannt näher. Als du 100 Tage alt warst, brachte dich Mutter in den Wald. Und als sie am nächsten Tag wieder dorthin ging, um nach dir zu sehen, warst du verschwunden, erklärte San.
Oh, seufzte der Tiger, und ich habe mich schon gefragt, warum ich keine Mutter habe. Hoffentlich geht es der Mutter gut.
Ach, sie konnte nichts essen und fand keinen Schlaf, so sehr sorgte sie sich um dich. Seitdem war sie oftmals krank, sagte der Junge.
Oh nein, und das alles nur wegen mir, schluchzte der Tiger. Wie schön wäre es doch, wenn ich die Mutter einmal wiedersehen könnte.
Möchtest du einmal zu uns nach Hause kommen? Fragte San.
Nein, nein, ich fürchte, das wird nicht gehen, erwiderte der Tiger. Denn dann wärt ihr beide, die Mutter und du, in großen Schwierigkeiten.
San war erleichtert, als der Tiger die Einladung ablehnte.
Du hast doch gesagt, du heißt San, sagte der Tiger.
Ja, das stimmt, antwortete der Junge.
Habe ich denn auch einen Namen? Wollte der Tiger wissen.
Die Frage verunsicherte den Jungen. Sicher wäre der Tiger sehr enttäuscht, wenn er erführe, dass er keinen Namen hatte. Aber natürlich hast du einen Namen. Du heißt Kang.
Oh, was für ein schöner Name, freute sich der Tiger. Nun aber geh nach Hause, du bist sicher müde. Soll ich dich nach Hause bringen?
Nun, wenn du möchtest, sagte San. So nahm der Junge seinen Tragerahmen mit dem Brennholz und stieg auf den Rücken des Tigers. Dieser lief in Windeseile hinunter ins Tal. Als sie am Dorfeingang ankamen, blieb der Tiger stehen.
»Die Leute werden Angst haben, wenn sie mich sehen. Lauf nun schnell alleine nach Hause«, sagte er.
»Ja, großer Bruder«, antwortete der Junge.
»Wo ist denn unser Haus?«, fragte der Tiger.
»Dort drüben das Haus mit dem Strohdach, auf dem die Kürbisse wachsen«, sagte der Junge. In diesem Augenblick trat eine Frau aus dem Haus.
»Ist das unsere Mutter?«,
fragte der Tiger. »Ja, das ist unsere Mutter.« Da fiel der Tiger auf die Knie und verbeugte sich.
»Mutter, ich bin es, Kang. Mögest du ein langes, gesundes Leben haben.«
Und dann lief der Tiger zurück in den Wald. Daheim angekommen, erzählte San, was er erlebt hatte.
»Nun, dann hast du jetzt einen Tiger als Bruder«, sagte die Mutter.
»Ja, und er heißt Kang«, sagte San. Und dann lachten sie. Am nächsten Morgen rief die Mutter aufgeregt. »San, sieh dir das an, da draußen!« »Da liegt ja ein Wildschwein in unserem Garten«, rief San. Da sah er, dass das Tier am Hals Bissspuren aufwies, die von einem Tiger zu stammen schienen. »Mutter, ich glaube, der Tiger hat das Wildschwein mitgebracht. Er wollte etwas für uns tun, weil er uns als seine Familie betrachtet.«
»Oh, wie freundlich von ihm«, sagte die Mutter. »Lass uns das Fleisch dieses Wildschweins mit den Nachbarn teilen. Und das Fell verkaufen wir auf dem Markt. Das wird uns eine Menge Geld bringen.«
So vergingen einige Tage. Wieder hatte die Mutter etwas im Garten entdeckt. »San, komm schnell und sieh dir das an«, rief sie. Dort lag ein großer Hirsch. »Das muss der Tiger gewesen sein. Er will uns helfen. Ich sollte ihn von nun an wirklich als meinen Bruder betrachten«, sagte San. Auch danach noch brachte der Tiger immer wieder Tiere mit, die er im Wald erbeutet hatte. Sie konnten das Fleisch und das Fell auf dem Markt verkaufen und von dem Geld konnte San nun zur Schule gehen, wie andere Kinder auch. Doch eines Tages hatte die Mutter einen Unfall bei der Hausarbeit und verletzte sich schwer. San sorgte sich sehr, denn ihr Zustand besserte sich nicht.
»Mutter, sieh nur«, sagte San, »ein Kraut aus den Bergen. Sicher hat Bruder Kang herausgefunden, dass es dir nicht gut geht und uns dieses Heilkraut gebracht. Ich werde daraus eine Medizin für dich kochen.« Und siehe da, kaum hatte die Mutter die Medizin genommen, da fühlte sie sich besser und war wieder vollkommen gesund.
So verging eine lange Zeit. Sans Mutter war alt geworden. Sie sagte zu ihrem Sohn, »Mein Junge, nun ist es Zeit für mich zu gehen. Ich bin froh, dass aus dir ein so tüchtiger junger Mann geworden ist. Doch ich sorge mich um Kang. Wenn du ihn je wieder siehst, sag ihm meinen Dank für alles.« San versprach es, und die Mutter verließ diese Welt. San saß lange da und weinte. Da hörte man weit entfernt aus den Bergen einen Tiger heulen. Die Wehklage hielt einige Tage lang an. Mein Bruder, der Tiger, weiß gewiss, dass unsere Mutter gestorben ist, sagte sich San. Doch auch nach dem Tode der Mutter ließ der Tiger sich nicht in der Nähe des Hauses blicken. Da dachte sich San, hoffentlich ist er nicht krank. Ich muss ihm doch auch Mutters Dank ausrichten. Die Zeit verging und der Tod der Mutter lag bereits ein Jahr zurück. San kochte das Lieblingsessen seiner Mutter und brach zu deren Grab in den Bergen auf, um die Totengedenkzeremonie abzuhalten. Doch was sah er da? Vor dem Grab der Mutter lagen drei kleine Tiger, die weiße Bänder trugen und weinten. »Wer seid ihr und warum weint ihr?« fragte er. Da antworteten die drei, dass sie das Grab ihrer Großmutter besuchten. Sie waren Kangs Kinder. »Wo ist denn euer Vater?« fragte San. Da sagten sie, ihr Vater sei nach dem Tod der Großmutter krank geworden, habe aus Kummer nichts mehr essen können und sei schließlich gestorben. San umarmte die drei kleinen Tiger. Dann holte er die Leiche seines Tigerbruders unter einem großen Felsbrocken hervor und begrub sie neben dem Grab seiner Mutter. Von da an versammelten sich San und seine Tigerneffen regelmäßig am Grab, um ihrer Lieben zu gedenken. San sorgte von nun an für seine Tigerneffen und sie lebten glücklich gemeinsam als Familie bis ans Ende ihrer Tage. Sie hörten, es war einmal, der Tigerbruder, erzählt von Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.